Kaufkraft, der Entscheider-Talk. Der Podcast des BMI mit aktuellen Trends und Informationen aus Einkauf, Logistik und Supply Chain Management. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert in Kooperation mit Schweizer Fachinformationen, der Plattform für professionelles Wissen. Wie Sie den Einkauf von Informationen optimieren, erfahren Sie auf schweizer-online.de im Bereich Services für Unternehmen. Wir hören uns.
Sehr geehrte Zuhörer und Zuhörerinnen, ich bin Beate Dillmann, Ihre heutige Moderatorin der Podcast-Reihe Kaufkraft des BMI. In dieser Reihe darf ich namhafte Persönlichkeiten aus dem Einkauf begrüßen, welche uns für ein Interview zu Entwicklungen, Hintergründen und Perspektiven aus der Welt des Einkaufs, der Logistik und der Supply Chain zur Verfügung stehen. Zu unserem heutigen Thema: Werden sich die Einkaufs- und Supply Chain-Strategien aufgrund der aktuellen Beschaffungsprobleme ändern müssen? Darf ich ganz, ganz herzlich Herrn Hanno Höhn begrüßen. Herr Höhn leitet den Einkauf und die Beschaffung und die Supply Chain von Mann und Hummel. Mann und Hummel werden Sie gleich, lieber Herr Höhn, noch mal ein bisschen vorstellen. Aber für die, die nicht so autoaffin bin, wie ich es selbst bin, Mann und Hummel ist einer der weltgrößten Automobilzulieferer. Herr Höhn, vielen Dank für Ihre Zeit heute und dass Sie uns Rede und Antwort stehen werden zu den Fragen. Daher darf ich Sie als erstes bitten, stellen Sie sich doch bitte kurz sich selbst noch einmal vor, Ihr Unternehmen, das jährliche Beschaffungsvolumen und die wesentlichen Beschaffungskategorien, damit auch unsere Hörer Sie noch besser in Ihrem beruflichen Kontext einordnen können.
Ja, hallo Frau Dillmann, vielen Dank, dass ich hier mit Ihnen gemeinsam diesen Podcast durchführen darf. Ja, Hanno Höhn, ich bin 55 Jahre alt, Familie, zwei Kinder, beide studieren in München. Ich selbst bin seit 2004 hier bei Mann Hummel tätig und eigentlich immer in Funktionen, kaufmännischen Funktionen, die auch irgendwo mit dem Einkauf zu tun haben und seit 2010 auch verantwortlich für den Einkauf der Mann Hummel Gruppe. Zwischenzeitlich habe ich noch ein paar andere Ämter bekommen, wie zum Beispiel die Geschäftsführung der Mann Hummel Deutschland GmbH oder auch die Führung unseres Performance Offices. Da kommen wir ja vielleicht nachher noch drauf. Mann Hummel haben Sie ja selbst schon kurz was zu gesagt, ein sehr großer Automobilzulieferer. Wir sind nicht nur Automobilzulieferer, wir sind der führende Filtrationshersteller weltweit. Wir haben Filter für natürlich die Automobilindustrie, sowohl an den herkömmlichen Antriebssträngen, wie aber auch bereits Elektromobilität oder auch in der Brennstoffzelle und wachsen auch sehr stark außerhalb der Automobilindustrie zwischenzeitlich in den Bereichen Life Sciences and Environment, Umwelt, also mit Luftfiltern und auch Wasserfiltern für Gebäude beispielsweise. Wir sind über 4 Milliarden stark im Umsatz, 22.000 Mitarbeiter, weltweit tätig in über 30 Ländern mit über 80 Standorten und hatten letztes Jahr unser 80-jähriges Jubiläum.
Nennen Sie uns auch so Ihre Hauptbeschaffungskategorien und auch das gesamte Beschaffungsvolumen. Das ist ja auch immer interessant, wenn wir die Hörer verstehen, in welchen Größenordnungen Ihr Haus unterwegs ist und ob solche großen Unternehmen wie Ihr Haus die gleichen Probleme unter Umständen haben wie die kleineren.
Genau. Ja gut, zu den 4 Milliarden Umsatz passen mit dem indirekten Material dann circa 3 Milliarden Einkaufsvolumen und davon sind 1,9 direktes Material. Wir kaufen sowohl rohstoffnahe Materialien ein, wie Stahl oder Granulate, Polyamid, Polypropylen, aber auch zellstoffbasierende Materialien, eben für unsere Filtermedien. Dann haben wir natürlich Zeichnungsteile wie Gummiteile, Stanzteile, auch Elektroteile und technomechanische Teile. Und ja, im indirekten Material, klar, im Moment haben wir da natürlich auch die Themen rund um Transport- und Frachteneinkauf und die Energiekostenthematik. Wir sind ca. 260 Mitarbeiter im Einkauf weltweit. Das beinhaltet sowohl die Mitarbeiter, die im globalen Einkauf tätig sind, also strategische Funktionen, taktische Funktionen, wie aber auch unsere Mitarbeiter in allen Regionen, die wir über sogenannte Einkaufshubs führen.
Vielen Dank, Herr Höhn. Da haben wir jetzt schon mal von Ihrer Organisation und von der großen Verantwortung, die Sie und Ihr Team für das Haus haben, schon mal einen guten Einblick bekommen. Und als ich eben zuhörte, welche Materialgruppen Sie so aufführten, dachte ich, jetzt bin ich mal gespannt, was er auf die nächste Frage antworten wird. Denn wie wir alle wissen, haben sich ja insbesondere seit Mitte 21, Mitte 20 vielleicht, fing es auch schon an, oder drittes Quartal 20, die Beschaffungsmärkte pandemiebedingt ja stark verändert. Ob das im Transportwesen war, wir alle können uns noch an die Bilder erinnern, wo der große Frachter quer im Suezkanal hing, wo plötzlich Marktverknappungen eingetreten sind, wie ich sie zumindest in den letzten 30 oder auch in den letzten 12 Jahren seit der Finanzkrise persönlich so noch nie erlebt hatte. Welche Materialgruppen, Herr Höhn, oder Services machten Ihnen denn in diesen vergangenen Monaten und auch aktuell noch die meisten Probleme, vielleicht auch mal eine schlaflose Nacht, wie Sie Ihre Produktion dann auch weiter laufen lassen können?
Ja, die globale Material- und Supply-Chain-Krise, die trifft uns natürlich auch hart. Dadurch, dass wir global tätig sind, hat uns das Thema global getroffen, aber nicht in jeder Region immer gleichermaßen. Lassen Sie mich kurz erklären. In China beispielsweise, wo wir auch stark wachsen, sehen wir beispielsweise die geringsten Versorgungsprobleme, wie auch geringere Materialpreissteigerungen. Das zeigt uns dann doch, dass gerade der Markt dort vielleicht auch über regulierende Faktoren beeinflusst wird. Ist ja auch nicht ganz irrelevant dann für den globalen Wettbewerb. In Nordamerika Versorgungsprobleme dort durch die Lieferanten, die auch sehr stark und zwar noch stärker als in Europa mit der Personalknappheit zu kämpfen haben. Durch auch dort Einflussfaktoren, die politisch bedingt sind, eben durch die Pandemie und eben auch Unterstützung für viele Menschen, da hatten wir dann schon auch Probleme, Mitarbeiter zu bekommen, sowohl in den eigenen Werken, aber insbesondere eben auch bei unseren Lieferanten. Und jetzt gerade in Europa und in Deutschland, da trifft uns natürlich jetzt gerade jüngst die Energiepreiserhöhung mit voller Wucht. Hier arbeiten wir mit Hedging-Modellen, sodass der Anstieg über die Zeit etwas reguliert werden kann. Sie fragten nach den wesentlichen Materialgruppen. Es ist eigentlich durch die Bank, aber insbesondere Stahl, Granulate, Kunststoffe, Verpackung, zellulosebasierende Medien, die eigentlich alle zunächst mal eine wesentlich geringere Nachfrage natürlich während der Pandemie bekommen hatten oder erhalten hatten, da ist es ja eingebrochen. Und nach der Pandemie ist dann die Nachfrage zurückgekommen und diese sehr kapitalintensiven Rohstoffe und Güter, die benötigen einfach oder die Hersteller benötigen einfach Zeit, um dann auch wieder die Kapazitäten aufzubauen. Und diese Kapazitätserweiterung, die ist zum Teil noch im Gange und wir sind da immer noch nicht im eingeschwungenen Zustand. Die höheren Transportkosten belasten uns natürlich, insbesondere was die Importe betrifft, aus China, sowohl für unsere Werke in den Americas, wie aber auch in Europa. Und vielleicht noch abschließend sind wir auch durch die Halbleiterkrise betroffen, die ja auch allseits bekannt ist, und zwar jetzt weniger direkt. Wir haben jetzt in unseren Produkten weniger Halbleiter drin, aber unsere Kunden, unsere OEM-Kunden in der Automobilindustrie, die mussten ihre Produktion sehr stark zurückfahren. Das ist ja zum Teil immer noch der Fall. Und somit konnten wir auch nicht liefern. Und die gesamte Bedarfsplanung, die ist dann doch sehr stochastisch. Und somit haben wir diesen berühmten Peitschenhieben-Effekt und den Teufelskreis, der im Moment einfach nicht richtig besser wird.
Sie haben ja eingangs erzählt, dass Ihr Haus sehr international ist und ich weiß ja, die Zulieferer vorhaben sind ja schon vor vielen Jahrzehnten auch immer ihren Kunden gefolgt. Deshalb sind Sie ganz klar in all den Märkten vertreten, wo auch Ihre Kunden zu Hause sind, insbesondere die aus der Automobilindustrie. Jetzt habe ich mir gerade, als ich Ihnen zugehört habe, die Frage gestellt, hat Ihnen denn in dieser Beschaffungskrise Ihre Internationalität, Ihre Standorte etwas genutzt? Und wenn ja, welche Lessons haben Sie denn aus dieser aktuellen Beschaffungsproblematik gezogen?
Ja, also wir konnten, und ich erinnere mich jetzt noch ganz gut zurück, ist ja eigentlich fast genau 2 Jahre her, als die Pandemie dann zunächst in China losging und dann sich über die Welt erstreckte. Wir konnten über unsere globale und vernetzte Einkaufsorganisation sofort reagieren. Allerdings sehr stark mit Bordmitteln, natürlich mit Videokonferenzen, Informationsaustausch auf SharePoint oder Teams-Plattformen, auf denen wir dann eben entsprechend die Lieferanten, die gefährdet waren, Bedarfe, die wir hatten, Lieferengpässe gebündelt hatten und transparent machen konnten, so dass unsere Einkäufer in den USA beispielsweise auch die Informationen dann bekamen über unsere Einkäufer in China hinweg. In eingeschwungenen Zustand liefert der Lieferant ja direkt in die Werke. Nur in dieser Situation mussten wir dann schon sehr nah an den Lieferanten dran sein. Das alles haben wir dann über die Hubs, die ich gerade eben erwähnt, geschaltet, natürlich mit der Unterstützung dann auch vom globalen Einkauf. Gut, zwischenzeitlich, vielleicht ist auch noch zu erwähnen, dass wir wirklich gut mit der Logistik und den Werken auch zusammengearbeitet haben, die dort, was die Bedarfsplanung und Steuerung betrifft, eben auch bestmöglich dann wieder ihre Informationen eingebracht hatten. Es war allerdings oder ist alles doch noch etwas mit der Hand am Arm. Und das hat uns jetzt schon bewogen, eine umfangreichere Supply Chain Resilience Initiative aufzusetzen, die uns jetzt im Jahr 2022 als strategische Initiative ganz groß begleiten wird.
Herr Höhn, würden Sie uns die ein wenig erläutern? Denn das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen. Welche Veränderungen in Ihrer Einkaufs- und Supply Chain Strategie werden Sie denn jetzt aus den Learned Lessons herausziehen, die überdenken die bisherigen Strategien und dann auch notwendigerweise auch anpassen müssen?
Auch da, neben den vielleicht technischen Instrumenten, den Tools, zu denen komme ich gleich, erstmal die strategischen Themen. Wir werden uns insbesondere in China auf eine noch stärkere Lokalisierung einstellen. Jetzt auch nicht nur pandemiebedingt, sondern einfach aufgrund der geopolitischen Situation, die sich da ja auch wandelt und der Besinnung der Chinesen auf ihre eigenen Stärken. Und wir gehen da davon aus, dass wir noch mehr local für local arbeiten werden. In Europa und USA werden wir vielleicht auch eher klassisch für kritische Komponenten und Materialien immer eine zweite Source bestimmen und qualifizieren. Also ein Dual Sourcing, da wo es wirklich also für die kritischen Materialien einrichten. Und wir werden mit Sicherheit auch vereinzelt Bestände anpassen und an die Durchlaufzeiten anpassen müssen. Allerdings sollte das in der Gesamtsumme des Working Capital dann auch nicht weiter belasten. Ja, das ist natürlich dann an der Stelle die Optimierung, die man machen muss. Ja, und nicht zuletzt, und das wird Sie vielleicht wundern, weil es gar nicht so sehr im Gespräch ist, werden wir trotzdem für einzelne Produkte, wie beispielsweise auch das ein oder andere Filterelement für die Americas, die Beschaffung aus China ausbauen und fahren dann allerdings einen doch sehr stringenten Total Cost of Ownership Ansatz und sollten dann auch wiederum eine Dual Source haben, ne, um da entsprechend eben auch ja die unter Total-Cost-Gesichtspunkten die günstigsten Einkaufsbedingungen zu realisieren.
Das stelle ich mir durchaus interessant vor, diesen globalen Ansatz weiter zu fahren oder auch da, wo die Produktionsstandorte ihrer Lieferanten sind, Sie sprachen China an, dann aber wiederum doch vielleicht auch näher an ihren Fertigungsstellen die Dual Sources aufbauen zu können. Das haben wir ja gesehen, wie die Pandemie anfing. Plötzlich waren keine Atemschutzmasken mehr verfügbar, weil viele dieser Produkte eben in Fernost oder in China hergestellt wurden. Das wird bestimmt eine spannende Sache, auch in dem Kontext, in dem Sie sich ja bewegen, Abstimmung mit R&D, Freigabeprozesse von neuen Lieferanten. Aber eben, ich folge Ihnen da und würde das sehr, sehr, sehr ähnlich auch durchführen, wenn ich so eine Stelle hätte wie Sie. Risikomanagement in diesen Zeiten, Sie haben es gesagt, Sie nennen es Supply Chain Resilience, ist ja wirklich eines der großen Schlüsselworte. Was werden Sie denn konkret an zukünftigen und neuen Maßnahmen ergreifen und wie werden Sie das versuchen, nachhaltig auch zu implementieren?
Die strategische Initiative, die ich gerade ansprach, Supply Chain Resilience, die hat unterschiedliche Bausteine. Die hat zum einen den Baustein Lieferantenrisikomanagement, was die Informationen betrifft. Wir arbeiten hier mit webbasierenden Tools und auch Datenbanken gemeinsam mit Dienstleistern, die uns Ad-Hoc-Informationen geben zu Regionen, Standorten, auch zu Lieferantennamen, die wir dort eingespielt haben und so Realtime-Informationen bekommen, wenn tatsächlich irgendwo ein Erdbeben oder andere Risiken wären. Natürlich haben wir auch klassische Risikosysteme weiterhin im Einsatz, wie Finanzrating-Systeme, so dass wir auch was die finanzielle Kraft der Lieferanten betrifft, hier permanent auf dem Laufenden sind. Last but not least geht es dann auch in unser Risikoscoring ein, das strategische und in das strategische Lieferantenmanagement oder Portfolio-Management, was eigentlich so der zweite große Baustein ist, dass wir in den jeweiligen Materialgruppen, wie beispielsweise Stahl oder Stanzteile oder Gummiteile immer das richtige Mix haben von lokalen, regionalen und globalen Lieferanten. Dann die dritte Initiative, die da dann direkt hineinspielt, ist die Lieferanten-Shiftability, also die Wechselmöglichkeit, eben eine zweite Source zu haben und da womöglich eben zwischen den auch Lieferanten wechseln zu können, eben aus Risikogesichtspunkten. Natürlich stärkt es auch die kommerzielle Verhandlungsposition, wie Sie wissen. Und der letzte Baustein ist, an dem wir arbeiten, ist das Thema Vertragsmanagement, so dass wir die Lieferantenverträge entlang der gesamten Wertschöpfungskette harmonisieren, dass wir die Lieferbedingungen, auch Volumenvariabilitäten, die wir zum Kunden erfahren, dass wir die, wo immer möglich, dann auch entsprechend upstream zum Lieferanten hin auch abbilden. Hier arbeiten wir auch Hand in Hand mit der Fertigung, wo wir auch stärker den Ansatz fahren, die Fertigung noch stärker zu lokalisieren. Das heißt, in den Märkten zu fertigen, in denen wir auch die Kunden haben. Und ganz zum Schluss arbeiten wir auch kontinuierlich an Verbesserungen, was die Produktionsplanung und Steuerung betrifft. Also hier Stichwort Sales and Operations Planning Prozess, gerade im Hinblick auf Prognosegenauigkeit. Und sind da hier und da jetzt auch schon mit ersten Ansätzen, was Predictive Analytics betrifft, im Einsatz.
Herr Höhn, das klingt alles ganz spannend, was Sie erzählen. Und es sind unterschiedliche Ansätze, zum Teil kombiniert auch mit Dingen, die wir in der Vergangenheit im Einkauf in der Supply Chain schon gemacht haben. Es wird aber angereichert, und so habe ich es jetzt verstanden eben. Das letzte Wort, was Sie sagten, war Artificial Intelligence, analytische Themen, die Sie da einbringen. Das hat ja auch Auswirkungen auf die Rolle des klassischen Commodity Managers, des Einkäufers, des Mitarbeiters in der Supply Chain. Was glauben Sie, wie werden sich denn die Skill-Profile dieser Mitarbeiter in Zukunft verändern? Müssen sie sich überhaupt verändern oder bringt vielleicht eine neuere Generation das per se in deren DNA schon mit? Wie sehen Sie das, Herr Höhn?
Also ich sehe da schon einen Wandel in Form von, dass eine neuere Generation wesentlich digitalaffiner ist und eigentlich auch viel natürlicher auf Tools zugreift, wie Analytic-Tools oder eben auch Reporting-Tools, die man über Power BI und sonstige Themen und zur Verfügung stellen kann. Ich sehe den Einkauf natürlich weiterhin wesentlich strategischer werden und taktischer und weniger operativ. Somit sind wir in unseren Einkaufsorganisationsmaßnahmen, Optimierungsmaßnahmen eigentlich kontinuierlich dabei, die operativen, transaktionalen Tätigkeiten zu automatisieren oder die auch gemeinsam mit unseren Shared Service Centern, die wir in Indien und in China haben, entsprechend zu gestalten, was Prozesse betrifft, wie den Purchase-to-Pay-Prozess oder Source-to-Contract-Prozess, um so mehr Kapazitäten strategischen Themen und Aufgaben zur Verfügung zu stellen, die wir dann eben anreichern durch Analytics und durch Reports, die Entscheidungen vorbereiten. Da drin steckt dann eigentlich für mich im Einkauf die Stärke von Artificial Intelligence, dass Entscheidungen vorbereitet werden über Informationen und Daten zu eben Materialentwicklungen, Indizeentwicklungen, regional, global, wie dann aber auch das dann eben zusammenzuspielen mit den Daten, die wir zu unseren Lieferanten haben, um das alles unseren globalen Materialgruppeneinkäufern oder auch Lieferern in der Region dann zur Verfügung zu stellen. Also da sehe ich jetzt gerade die nächsten Jahre einen Schwerpunkt unserer Initiativen hingehen und auch unserer Ressourcen.
Wie betrachten Sie die Geschwindigkeit dieser Transformation? Das klingt ja sehr stark danach, dass Sie den Einkauf bei Mann und Hummel, Ihre Organisationseinheit, für die Sie verantwortlich sind, doch auf die Zukunft ausrichten werden und eine deutliche Transformation stattfinden wird. Wie schnell wird das gehen? Werden Sie getrieben sein von Ihren Kundenmärkten? Ist es eine Sache, die mit der gesamten Unternehmensstrategie zusammenhängt? Ich würde mich freuen, wenn Sie da noch ein paar Worte dazu äußern könnten.
Mir selbst geht das alles viel zu langsam. Und ganz neu ist das ja gar nicht, was ich jetzt gerade auch gesagt habe. Das alles jedoch zu realisieren, jetzt auch für uns als zwar großes Unternehmen, aber irgendwo sind wir doch noch ganz großer Mittelständler, erfordert schon sehr viele Ressourcen. Und gleichzeitig wissen wir ja auch die eingangs in unserem Podcast besprochenen aktuellen Eskalationsthemen bewältigen. Das eben alles zusammenzubringen, ist schon eine Herausforderung. Nichtsdestotrotz, wir schaffen es schon über Tools, über Anwendungen, die auch immer stärker am Markt erhältlich sind, die man natürlich adaptieren muss, in die Richtungen zu gehen, die ich gerade sagte. Wir arbeiten beispielsweise an Verhandlungsbots, in die wir natürlich vorneweg auch kleinere Algorithmen einbauen, so dass diejenigen Lieferanten, mit denen wir da über Bots verhandeln, das sind natürlich dann nur kleinere Volumina, das sind jetzt nicht die großen Rahmenverträge, aber die Lieferanten sollten dann auch nicht jedes Mal gleich erkennen, dass da immer der gleiche Algorithmus dahinter steckt. Das ist also eine ganz interessante Initiative, an der wir gerade arbeiten. Andere Themen gemeinsam mit der Logistik in der Supply Chain sind natürlich Prognose- und Bestandsforecasting-Tools, die man auch über Analytics modellieren kann. Das wird so weit gehen bis zu die Anforderungen, die wir haben für den CO2-Footprint oder auch für das Lieferkettengesetz. Ganz wichtige Themen, mit denen wir ja schon per Gesetz konfrontiert werden, wo wir auch über die Lieferantenkette, Wertschöpfungskette, Upstream hinweg die Daten und Informationen sammeln müssen. Das alles, das wird schon unseren Einkauf weiter verändern. Und wir brauchen dazu gute Leute. Wir brauchen die Kapazitäten und Ressourcen in den Leuten. Und somit ist es halt ein kontinuierlicher Prozess, weniger unsere Einkäufer operational und transaktional arbeiten zu lassen und mehr strategisch und dann eben diese digitalen Tools zur Verfügung zu stellen.
Danke, Herr Höhn. Sie haben gerade ein Stichwort gegeben und wir kennen uns ja schon so ein bisschen aus der Vergangenheit heraus. Und Sie wissen ja auch, dass ich immer da nochmal eine Frage nochmal zusätzlich bei mir generiere. Deshalb gestatten Sie mir jetzt wirklich noch eine letzte Frage an Sie zu richten. Sie sagen, Sie entwickeln kleinere Bots für kleinere Verhandlungsvolumina. Man hört das ja. Man hört es ja schon seit ein paar Jahren. Und ich frage mich dann immer, wer setzt denn jetzt tatsächlich ein? Ihr Haus macht das. Darf ich fragen, ob Sie das mit eigenen Ressourcen aus Ihrer IT programmieren lassen? Bedienen Sie sich da externer Partner? Weil ich glaube, oftmals sind solche Erneuerungen in solchen Prozessen, hängt häufig daran, mit wem kann ich es denn machen? Wer versteht denn mein Ansinnen? Würden Sie das uns noch bitte beantworten?
Wir arbeiten mit zwei Partnern zusammen, einem externen Partner tatsächlich und auch mit Mitarbeitern in unserem Shared Service Center. Unser Shared Service Center ist nicht nur ein Service Center, um jetzt von Labor-Arbitrage die Vorteile zu ziehen, sondern wir haben da auch, man könnte das fast Center of Excellence nennen, wir haben da auch gute Leute, die entsprechend sowas können. Gleichzeitig habe ich aber auch erfahren, dass um das zu machen, man dann schon irgendwo nahe in der Funktion sein muss. Es bringt nichts, wenn man irgendwo in der Welt dann nur so ein Analytics Center hat, die sind dann zu weit weg davon. Das heißt, die Dinge, die müssen schon irgendwo im Umkreis der Einkaufs-Know-how-Träger und Entscheidungsträger dann stattfinden.
Klingt sehr, sehr, sehr spannend und ich habe jetzt für mich in unserer Gesprächszeit mitgenommen, dass Sie doch da ein ziemliches Rad angeworfen haben an Veränderungen. Man hört ja immer wieder und leider, dass ja das nicht die letzte Pandemie gewesen sein wird. Also muss man jetzt wirklich gucken, dass man für zukünftige Herausforderungen gewappnet ist und die richtigen Weichen stellen kann. Ich habe den Eindruck, bei Ihnen, Herr Höhn, in Ihrem Team und in Ihrer Firma sind Sie da schon auf einem ziemlich guten Weg und haben da auch die Zukunft und die zukünftige Ausrichtung Ihres Verantwortungsbereiches gut im Blick. Lieber Herr Höhn, ich bedanke mich im Namen vom BME für Ihre Zeit heute. Wir freuen uns sehr, das darf ich auch im Namen des BME sagen, dass Sie sich heute diese Zeit genommen haben und für diese wirklich sehr, sehr, sehr interessanten Ausführungen. Herzlichen Dank, Herr Höhn. Vielen Dank auch an Ihr Team, das Sie ja tatkräftig unterstützt hat.
Sie hörten Kaufkraft, der Entscheider-Talk. Ein Podcast des BME. Musik Sascha Wild, Sprecher Ingo Wassermann. Eine Produktion des Bundesverband Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik e.V.